NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit Jürgen Hanefeld und einem Programm, in dem die Hälfte der Berichte auf die eine oder andere Weise mit Energie und Erdöl zu tun hat. Es geht um die Ölkatastrophe in den USA, um Ölbohrungen im Mittelmeer sowie um Strompreise und erneuerbare Energien in Deutschland. Außerdem informieren wir Sie über tödliche Gefechte zwischen Israel und Libanon, die Flutkatastrophe in Pakistan und die Waldbrände in Russland. Zunächst aber nach Berlin. Lesen können die meisten von uns, aber die Stromrechnung zu verstehen, das gelingt wohl nur wenigen. Und dass sie immer steigt, während die Einkaufspreise eigentlich sinken, hat die Grünen nun dazu bewogen, eine Studie in Auftrag zu geben. Die Fragestellung: Nutzen die Energiekonzerne ihr Oligopol dazu aus, Verbraucher übers Ohr zu hauen? Arne Meyer ist der Sache nachgegangen.
52 Euro im Jahr, also einmal in den Zoo oder ins Kino, dazu eine Limo und Popcorn. Das entgeht angeblich rein rechnerisch einer vierköpfigen Familie in Deutschland, weil die großen Energieanbieter von den Kunden zu viel Geld für ihren Strom verlangen. Das ist ein Ergebnis der heute von der Grünen Bundestagsfraktion veröffentlichten Studie. Beispiel RWE. Alleine das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen schöpft danach mit seiner zum 1. August wirksam gewordenen Preiserhöhung von 1,5 Cent pro Kilowattstunde 100 Millionen Euro zu Unrecht ab. Für die stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, Bärbel Höhn, Abzocke.
Und es bedeutet, dass wir keinen Wettbewerb im Strommarkt haben, dass insbesondere RWE und E.ON die Preise vorgeben, die anderen folgen und dass am Ende das zulasten der Verbraucher geht.
Das sieht RWE natürlich anders. Die Studie greife in vielen Bereichen zu kurz und berücksichtige preistreibende Faktoren nicht, so Konzernsprecher Klaus Schulte-Brauchs. So habe das Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebene EEG-Umlage erst jetzt an die Kunden weitergegeben. Mit dieser Umlage wird der Ausbau und die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen finanziell unterstützt. Sie liegt seit Anfang dieses Jahres bei 2 Cent pro Kilowattstunde. Auch die Kritik der Grünen, der Strompreis hätte auch deswegen sinken müssen, weil die Strombeschaffung an der entsprechenden Handelsplattform in den vergangenen Monaten um 30-40% günstiger geworden sei, weist RWE-Sprecher Schulte-Brauchs zurück.
Richtig ist, dass der Börsenpreis seit Spätsommer 2008 gefallen ist. Wir beschaffen den Strom aber in regelmäßigen Schritten, die sogenannte ratierliche Beschaffung, das heißt in einem Zeitraum von bis zu 3 Jahren vor der tatsächlichen Lieferung an den Kunden. Das heißt, beschafft wurde der Strom, den wir jetzt an die Haushaltskunden liefern, nicht nur in Zeiten fallender Preise, sondern auch in der Hochpreisphase 2008.
Die Grünen bleiben trotzdem bei ihrem zentralen Kritikpunkt. 4 Konzerne, neben RWE auch noch E.ON, Vattenfall und NBW, decken 85% der Stromerzeugung in Deutschland ab. Ein regelrechtes Monopol also, sagt Grünen-Parteichef Cem Özdemir.
Insofern wäre es wichtig, dass die Verbraucher ihre Macht nutzen. Und sie haben eine große Macht. Wenn sie tatsächlich weggehen von den 4 Großen, da muss man sich im Internet und anderswo informieren.
Aber genau das machen die Kunden noch längst nicht in dem Umfang, wie sie es aus Rücksicht auf die Haushaltskasse tun könnten, sagt Holger Krawinkel, Energieexperte vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Wenn der Anbieter nicht zu befürchten hat, dass ihm die Kunden weglaufen, wenn er die Preise erhöht oder hochhält, dann wird genau das eben eintreten. Also es gibt schon einen Zusammenhang zwischen Wechselbereitschaft und Strompreishöhe. Deswegen können wir die Verbraucher nur ermuntern, auch wieder stärker zu wechseln.
Aber selbst wenn sich wechselwillige Verbraucher jetzt reihenweise von ihrem zu teuer gewordenen Anbieter verabschieden, ausweichen wird in Zukunft schwieriger. Denn aufgrund mehrerer Faktoren gehen Experten wie Holger Krawinkel davon aus, dass der Strompreis im kommenden Jahr weiter steigt. Ein Grund dafür: der angesprungene Konjunkturmotor. Wenn Betriebe wieder mehr herstellen, brauchen sie auch mehr Energie. Ein klassischer Fall von Angebot und Nachfrage also.
Arne Meyer über den Disput zwischen den Grünen und den Stromkonzernen. Zum selben Thema der Kommentar im Echo des Tages von Ulrich Zissler.
Günstig einkaufen, möglichst teuer verkaufen. So funktioniert Marktwirtschaft. Wer will es da den Stromanbietern verdenken, wenn sie nach diesem Prinzip versuchen, ihren Gewinn zu maximieren? Bei seinem Bäcker beschwert sich ja auch niemand, wenn der Brötchenpreis unverändert bleibt, obwohl Weizen billiger wird. Dazu kommt, die Kosten für die Beschaffung von Strom an der Leipziger Börse sind eben nur ein Bestandteil des späteren Strompreises. Mit eingerechnet werden müssen auch zum Beispiel die Steuern, die Abgaben für die Subventionierung von Ökostrom, die Netzentgelte. Ein um 30-40% niedrigerer Börsenhandelspreis könnte deshalb selbst theoretisch nicht zu einer im gleichen Umfang niedrigeren Energierechnung führen. Also alles in Ordnung mit den Strompreisen in Deutschland? Nein. Denn das hohe Lied von Angebot und Nachfrage, vom Preis, der sich im freien Spiel der Marktkräfte bildet, lässt sich nur dann singen, wenn auch der Wettbewerb tadellos funktioniert. Und da liegt in Deutschland noch einiges im Argen. Zwar gibt es mittlerweile deutlich mehr als 1000 Stromanbieter, die den Endkunden beliefern. Im Bereich der Energieerzeugung dominiert aber immer noch eine Handvoll Unternehmen den Markt. Dieses Oligopol hatte bis vor wenigen Monaten auch noch das Fernleitungsnetz für den Stromtransport fest in Händen. Ein Umstand, der sich dank des starken Drucks der EU-Kommission langsam ändert. Kein Wunder also, dass die Deutschen zusammen mit den Dänen die höchsten Strompreise innerhalb der EU zu zahlen haben. Es fehlt, so beklagen Branchenexperten, ein Wettbewerbsmarkt. Noch ist offenbar kein Anbieter gezwungen, so legt die Studie von Bündnis 90 Die Grünen nahe, Kostenvorteile in Form von Preissenkungen an seine Kunden weiterzugeben. Es fehlt der Marktdruck. Die Bereitschaft der Deutschen, ihren Stromanbieter zu wechseln, ist immer noch nur schwach ausgeprägt. Dabei könnten viele Haushalte mehrere hundert Euro pro Jahr sparen, wenn sie den Vertrag mit ihrem alten Anbieter kündigten und neu bei einem günstigeren Versorger abschlössen. Dass auf diese Weise viel Druck ausgeübt werden kann, hat in Norddeutschland das Beispiel Vattenfall gezeigt. Als der schwedische Stromkonzern vor 3 Jahren sehr ungeschickt seine Preise erhöhte, es dazu noch Schwierigkeiten im Atomkraftwerk Krümmel gab, kehrten mehr als 200.000 Kunden dem Versorger den Rücken. Es folgte eine Phase schwedischen Wohlverhaltens ohne Preiserhöhungen. Aber auch die Politik ist aufgerufen, für mehr Wettbewerb beim Strom zu sorgen. Neue Marktteilnehmer müssen für die kommenden Jahrzehnte beim Bau von Kraftwerken bevorzugt werden. Nur wenn die Zahl der Anbieter im Bereich der Stromproduktion steigt, nimmt auch der Wettbewerb zu. Das bedeutet auch, dass ausländischen Stromkonzernen der Marktzugang in Deutschland erleichtert werden muss. Möglich ist das nur durch den konsequenten Ausbau des europäischen Stromnetzes. Nur wenn der Mut der Verbraucher zum Anbieterwechsel ebenso zunimmt wie der politische Druck für mehr Wettbewerb, werden wir uns in den kommenden Jahren über marktgerechte Energiepreise freuen können.
Die Meinung von Ulrich Zissler. Väter, die mit der Mutter ihres Kindes nicht verheiratet sind, müssen mehr Rechte erhalten. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Morgen. Die bisherige Regelung benachteilige die ledigen Väter schwerwiegend, hieß es. Das stellten auch die Richter der Republik so fest, die obersten Richter. Und die Regelung orientiere sich nicht am Wohl des Kindes. Die Einzelheiten erläutert Martin Röber.
Jetzt zieht auch das Bundesverfassungsgericht die Konsequenzen aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom Dezember vergangenen Jahres. Das Sorgerecht für ledige Väter wird entscheidend gestärkt. Das Straßburger Gericht hatte gerügt, dass das deutsche Kindschaftsrecht ledige Mütter gegenüber den Vätern bevorzuge. Ledige Väter können nach bisherigem Recht das gemeinsame Sorgerecht nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Mutter erhalten. Dies gilt seit der Reform des Kindschaftsrechts vom 1. Juli 1998. Damals wurde nicht miteinander verheirateten Eltern die Möglichkeit eröffnet, die elterliche Sorge gemeinsam zu tragen. Voraussetzung dafür ist aber, dass beide Eltern damit einverstanden sind. Im Konfliktfall blieb aber das Sorgerecht bei der Mutter. Gegen den Willen der Mutter konnte der Vater das Sorgerecht nur dann erhalten, wenn der Mutter das Sorgerecht entzogen wurde, etwa wegen Gefährdung des Kindeswohls oder wenn die Mutter starb. Bereits im Jahre 2003 hatte das Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen. Sollte es sich herausstellen, dass entgegen der Annahme des Gesetzgebers es in größerer Anzahl nicht zum gemeinsamen Sorgerecht kommt, dann könnte sich die Regelung nachträglich als verfassungswidrig erweisen. Genau dieser Fall ist jetzt eingetreten. Lediglich knapp über die Hälfte der Eltern, nicht eheliche Kinder, verständigen sich auf ein gemeinsames Sorgerecht. Und das ist den Verfassungsrichtern, unabhängig vom Straßburger Urteil, zu wenig. Befragungen von Experten und Institutionen haben zudem ergeben, dass in vielen Fällen Mütter allein deshalb das gemeinsame Sorgerecht verweigern, weil sie ihr angestammtes Recht nicht mit dem Vater des Kindes teilen wollen. Aus diesem Grund ist die bestehende gesetzliche Regelung mit dem grundgesetzlich geschützten Interesse beider Elternteile unvereinbar. Bis der Gesetzgeber reagiert hat, gilt, Wenn ein Elternteil die elterliche Sorge beantragt, muss das Familiengericht sie beiden gemeinsam übertragen, wenn das dem Kindeswohl entspricht. Dem Vater ist die elterliche Sorge dann allein zu übertragen, soweit eine gemeinsame Sorge nicht in Betracht kommt und zu erwarten ist, dass dies dem Kindeswohl am besten entspricht. Dies kommt aber nur in seltenen Ausnahmefällen in Frage. Bundesjustizministerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger hatte mit Blick auf das Straßburger Urteil eine entsprechende Gesetzesänderung vor wenigen Tagen angekündigt.
Aus Karlsruhe berichtete Martin Röber. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info oder WDR 5. Es ist gleich 18.42 Uhr, 18 Minuten vor 7. Zum ersten Mal seit dem Überfall Israels vor 4 Jahren ist es an der Grenze zum Libanon wieder zu tödlichen Gefechten gekommen. Auf libanesischer Seite war nicht etwa die Hisbollah-Miliz beteiligt, sondern die reguläre Armee des Landes. Die UNO, die mit 13.000 Blauhelmsoldaten den fragilen Frieden an der gemeinsamen Grenze bewachen soll, appellierte an die Regierungen beider Seiten, ein Zitat, Höchstmaß an Zurückhaltung zu üben. Jens Wiening berichtet.
Es war der erste unmittelbare Zusammenstoß seit Jahren zwischen beiden Armeen. 3 libanesische Soldaten und ein Journalist kamen ums Leben. Mehrere israelische Soldaten wurden verletzt. Die aktuelle Situation hat sich zwar beruhigt, aber die Spannungen sind greifbar. Angefeuert werden sie durch Äußerungen der Politiker. Ghazi Haridi, Minister und Regierungsmitglied im Libanon, sagte heute Nachmittag:
Alle Libanesen werden ihr Land und ihre Würde verteidigen. Wir werden es nicht hinnehmen, ständig im Schatten israelischer Drohungen zu leben. Das Schweigen der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem israelischen Terrorismus muss ein Ende haben. Wenn Israel und seine Unterstützer wirklich einen großen Krieg haben wollen, sollten sie wissen, wir haben das Recht, unser Land zu verteidigen. Dieser Krieg wird dann auch kein Picknick für Israel werden. Es wurde schon einmal geschlagen und es wird wieder geschlagen werden, egal welche Waffen es einsetzt.
Die Israelis machten hingegen die libanesische Regierung für den Zwischenfall verantwortlich. Sie kündigten an, bei den Vereinten Nationen Protest einzulegen. Der Schusswechsel hatte sich ereignet, als die Israelis am Morgen einen Baum im Grenzgebiet fällen wollten. Beide Seiten streiten sich darüber, auf welcher Seite der Grenze der Baum denn nun stand. Inzwischen ist ein Foto aufgetaucht. Es zeigt, wie ein Israeli mit einem Kran über den Grenzzaun hinweggreift. Die Libanesen gaben nach eigenen Angaben zunächst lediglich Warnschüsse ab. Die Israelis sagen, sie seien beschossen worden und hätten das Feuer erwidert. In der Region im Südlibanon sind 13.000 Blauhelme stationiert. Sie sollen eigentlich für Ruhe sorgen, konnten den heutigen Zwischenfall aber nicht verhindern. Timo Goxel, ehemaliger Mitarbeiter der Friedenstruppen, erwartet, dass die Blauhelme trotzdem die Lage im Griff behalten.
Solange es keinen Dritten gibt, der sich einmischt, solange es also ausschließlich um die israelische und die libanesische Armee geht, solange dürfte es nicht eskalieren. Unterstützt von den Vereinten Nationen kann es eingedämmt werden. Wichtig ist, dass sich kein Dritter einmischt. Wenn man es mit 2 regulären Armeen zu tun hat, kann man es unter Kontrolle bringen, selbst wenn es Opfer gibt.
Und damit spielt Timo Goxel wohl auf die Hisbollah-Miliz an, die im Südlibanon alle Fäden in den Händen hält. 2006 hatte sie sich einen 4-wöchigen Krieg mit Israel geliefert. Bemerkenswert ist, dass sich die Hisbollah bisher aus dem Zwischenfall komplett herausgehalten hat. Doch der Konflikt geht schon über die Region hinaus. In einem Telefonat sagte Syriens Präsident Assad seinem libanesischen Kollegen, Syrien stehe fest an der Seite Libanons.
Jens Wiening über die mal wieder angespannte Lage in Nahost. Mehr als 3 Millionen Pakistaner sind von den Fluten im Norden ihres Landes betroffen. 1.500 nach Schätzungen von Hilfsorganisationen bereits darin umgekommen. Und wie immer bei solchen Angaben steigen die Opferzahlen weiter an. Ein Situationsbericht von Jürgen Webermann.
Sie suchen Schutz unter Planen, immer in der Angst vor einer neuen Flutwelle. Seit es im Nordwesten Pakistans wieder zum Teil heftig regnet, ist die Situation der vielen Flüchtlinge schlimmer denn je. Und immer mehr Menschen sind betroffen, seit die Flüsse auch in anderen Regionen Pakistans über die Ufer getreten sind. In mehreren Provinzen wurde heute der Notstand ausgerufen. Die Behörden versuchen, die betroffenen Gebiete zu evakuieren. Aber viele Menschen wollen vorerst bleiben und ihr Hab und Gut nicht aufgeben. Andere mussten in den vergangenen Stunden mit ansehen, wie auch ihre Häuser getroffen wurden, so wie dieser Mann aus dem Punjab. Wir haben erst viel zu spät gemerkt, wie stark die Strömung war und wie schnell das Wasser stieg. Jetzt ist unsere Ernte zerstört. Alles, was wir hatten, ist verschwunden. Wir konnten nur mit dem bisschen fliehen, was wir bei uns hatten. In einigen Städten, die besonders getroffen wurden, kippt die Stimmung langsam. Mehrfach musste die Polizei eingreifen, weil wütende Bürger Lastwagen mit Hilfsgütern stürmten. Mittlerweile versuchen auch Hilfsorganisationen, die mit islamischem Extremismus in Verbindung gebracht werden, massiv Lebensmittel und Medikamente in die betroffenen Gebiete zu bringen. Denn von der Regierung fühlen sich viele Bürger im Stich gelassen, obwohl Zehntausende Helfer und Soldaten in die Hochwassergebiete geschickt wurden. Doch auch die Armee ist überfordert, räumt deren General Mahmoud Gayoor ein.
This was known as the flood of the centuries.
Wir haben es hier mit einer Jahrhundertflut zu tun und die Infrastruktur, vor allem an den Flüssen, die ist nun einmal völlig zerstört. Auch westliche Helfer kommen deshalb nur langsam voran. Meist erreichen auch sie nur die größeren Orte, ein Teil der Katastrophenregion ist weiterhin nicht zugänglich. Nach wie vor versuchten Hubschrauber, zu den Eingeschlossenen vorzudringen, betont ein Regierungssprecher.
Military is already helping. The government is already seized of the.
Die Regierung tut ja, was sie kann, das Militär auch. Das Problem ist nur, dass wir es hier mit einer so großen Katastrophe zu tun haben, dass wir wirklich auf alle Kräfte angewiesen sind, die wir zusammenziehen können.
Jürgen Webermann aus unserem Studio Südasien. Noch immer haben die russischen Behörden die verheerenden Wald- und Torfbrände nicht im Griff. Im Gegenteil, inzwischen bedroht das Feuer sogar Atomanlagen, was besondere Schutzmaßnahmen dringlich macht. Ein weiteres Zeichen für die Hilflosigkeit des mächtigen Russland: Es hat die Hilfe kleiner Nachbarn bei der Bekämpfung der Brände akzeptiert. Aus Moskau Heide Rasche.
Russland hat die verheerenden Wald- und Torfbrände nach wie vor nicht unter Kontrolle. Die anhaltende Gluthitze erschwert den Kampf gegen die Flammen. Immer wieder flackern neue Brandherde auf. Landesweit wurden bis zu 400 neue Brände gemeldet. Offiziellen Angaben zufolge starben bislang 41 Menschen. Die Hilfsorganisation Caritas International geht allerdings aufgrund von Berichten ihrer russischen Mitarbeiter von deutlich mehr Toten aus. Am stärksten betroffen ist nach wie vor das Gebiet rund um die Millionenstadt Nischni Nowgorod, gut 400 Kilometer östlich von Moskau. In diesem Gebiet liegt auch das Atomforschungszentrum Sarow. Der Chef der russischen Atomenergiebehörde flog heute in die Stadt, um die Löscharbeiten zu koordinieren. Bereits gestern wurde die Zahl der Einsatzkräfte rund um das Forschungszentrum verzehnfacht. Offiziellen Angaben zufolge besteht zurzeit keine akute Gefahr. Das Zentrum arbeite ohne Beeinträchtigung weiter, heißt es. Dies bestätigte auch Svetlana Michailova-Listrem, eine Mitarbeiterin des Sarower Oberbürgermeisters. Die Situation ist stabil, sie ist unter Kontrolle. In der Nacht ist es uns gelungen, das Feuer in seinen Grenzen zu halten, obwohl der Wind öfter die Richtung gewechselt hat. Als Vorkehrungsmaßnahme haben wir entschieden, möglichst weit Gräben um die Anlage zu ziehen. Der Sondereinheit ist viel Technik zur Verfügung gestellt worden, darunter zwei Hubschrauber und vier Flugzeuge. Das Verteidigungsministerium hat zusätzlich eine Truppe von 500 Mann zum endgültigen Löschen der Brandherde geschickt. Alle Abteilungen des Atomzentrums funktionieren. Momentan haben wir alles, was nötig ist. Die Leitung des Atomforschungszentrums, in dem unter anderem die erste sowjetische Wasserstoffbombe entwickelt wurde, forderte unterdessen die ortsansässigen Unternehmen auf, das Gelände um die Anlage zu bewässern und umzugraben. Wenn nötig, sollen die Einwohner der Stadt auch ihre privaten Feuerlöscher zur Verfügung stellen. Unterdessen beginnt die Diskussion über die Ursachen für eine der größten Naturkatastrophen des Landes. Naturschützer beklagen die drastische Kürzung der Mittel zur Feuerbekämpfung in den Wäldern in den vergangenen Jahren. Für Nikolai Schmatkow vom WWF in Moskau ist das eine der Hauptursachen dafür, dass sich die Brände so unkontrolliert und inzwischen scheinbar unbeherrschbar ausbreiten konnten. Bis in die 90er Jahre hat die Waldschutzbehörde ziemlich gut funktioniert und ihre Leistung war sehr effektiv. Es gab Förster, die ihr Gebiet regelmäßig kontrolliert haben. Sie haben mit den Menschen, die Feuer im Wald gemacht haben, gesprochen und ihnen die schwerwiegenden Folgen erklärt. Diese Förster haben eben Branderkennung im Frühstadium geleistet, also wenn ein Brand noch schnell gelöscht werden konnte. Inzwischen, so klagen die Naturschützer, seien 75% der Försterstellen gestrichen worden. Stattdessen gäbe es mehr Verwaltungsbeamte. Präsident Medvedev willigte inzwischen ein, erste Hilfsangebote aus dem Ausland anzunehmen. Die Ukraine schickt 2 Flugzeuge, aus Aserbaidschan sollen 2 Hubschrauber helfen, das Flammenmeer zu bekämpfen.
Heide Rasche zur Lage in Russland. Die Katastrophe im Golf von Mexiko ist der größte Ölunfall aller Zeiten. Nach offiziellen Angaben sind seit der Havarie der Plattform Deepwater Horizon im April 780 Millionen Liter Rohöl ins Meer geflossen. Rund 20 Mal so viel wie bei der bisher größten Ölverseuchung durch den Tanker Exxon Valdez 1989. Nun endlich gibt es erneut Hoffnung, das sprudelnde Bohrloch im Meeresboden zu versiegeln. In den nächsten Stunden beginnt der Versuch, berichtet Anna Engelke.
Bevor BP heute mit dem Versuch beginnen kann, das Bohrloch endgültig zu versiegeln, müssen noch die Ergebnisse einiger Tests abgewartet werden. Nur wenn diese Tests positiv verlaufen, kann BP anfangen, schweren Schlamm und Zement in das Bohrloch in mehr als 1500 Metern Tiefe zu pressen. Allerdings müssen die Ingenieure dabei sehr vorsichtig vorgehen. Das erklärte der Einsatzleiter der US-Regierung, Thad Allen. Wir werden die zähe Masse nur langsam in das Bohrloch pumpen, damit im Inneren kein zu großer Druck entsteht. Denn zu hoher Druck könnte zu Schäden oder Rissen in dem Bohrloch führen und das will niemand. Jetzt auf den letzten Metern soll nicht schief gehen. Das war auch der Grund, warum die US-Regierung und BP nicht, wie ursprünglich geplant, bereits gestern mit der Verschlussaktion begonnen haben. Ingenieure hatten gestern Abend kleine Lecks in Ventilen im Deckel auf dem Bohrloch entdeckt und die mussten erst einmal geflickt werden. Regierungskoordinator Allen. Wenn die Ventile nicht dicht halten, würde Öl auslaufen und das wäre keine gute Sache. Wenn nun alles glatt geht, dann kann BP heute noch mit der Verschlussaktion namens Static Kill beginnen. Das wäre der erste Schritt zur endgültigen Versiegelung der Ölquelle. Der zweite ist die Entlastungsbohrung. Das ist ein 4 Kilometer langer Nebenzugang, den BP seit Anfang Mai in den Meeresgrund treibt und durch den ebenfalls Schlamm und Zement gepresst werden soll, um die Ölquelle von unten zu verschließen. Wissenschaftler der US-Regierung haben inzwischen eine genauere Schätzung, wie viel Öl durch die Katastrophe in den Golf von Mexiko geflossen ist. 780 Millionen Liter, das ist so viel Öl, wie in 260 Olympiaschwimmbecken passt. Noch nicht einmal ein Fünftel davon konnte aufgefangen und in Schiffe gepumpt werden. Wie viel Öl sich noch im Golf befindet, das weiß niemand genau. Ein Teil der braunen Brühe ist verdunstet, von Mikroben oder Chemikalien zersetzt worden. Aber ein großer Teil des Öls befindet sich noch unterhalb der Wasseroberfläche.
Aus Washington der Bericht von Anna Engelke. Wann immer dieser Tage von Erdölbohrungen die Rede ist, werden Befürchtungen laut. Die Ereignisse in den USA und neuerdings auch in China sind Grund genug, Angst zu haben vor ähnlichen Umweltkatastrophen in Europa. Wenn dann auch noch der Name des Konzerns BP fällt, schrillen die Alarmglocken, besonders laut zurzeit in Italien. Gregor Hoppe aus Rom.
Italiens Umweltministerin Stefania Prestigiacomo treibt die Angst um vor einer Ölpest wie der im Golf von Mexiko. Der britische Ölkonzern BP will laut Medienberichten binnen weniger Wochen mit Bohrungen vor Libyens Küste beginnen. Der Golf von Sirte, wo BP 5 Bohrungen vornehmen soll, ist weniger als 500 Kilometer entfernt von Italiens Küste. Gestern hatte die britische Financial Times Stefania Prestigiacomo als die erste hohe Vertreterin eines EU-Staats bezeichnet, die offen über ein Moratorium gegen neue Probebohrungen nachdenke. Von den energiepolitischen Sprechern der italienischen Mitte-Links-Opposition kommt jedenfalls breite Unterstützung für Umweltministerin Prestigiacomo. Sie hatte für Probebohrungen in italienischen Gewässern eine Mindestentfernung von 5 Kilometern von der Küste verordnet. Und an diesem Punkt setzt auch die Kritik der italienischen Umweltschutzverbände an. Seit Amtsantritt dieser dritten Regierung Berlusconi habe Rom 24 Genehmigungen für Probebohrungen auf See und 71 auf dem Land erteilt, heißt es bei Legambiente. Es finde, so die Umweltschützer, ein wahres Rennen nach Öl made in Italy statt. Insofern stehe hinter der Besorgnis in Bezug auf die BP-Bohrungen im Golf von Sirte auch wirtschaftliches Konkurrenzdenken. Bestimmt hat die Regierung Berlusconi versucht, auf Tripolis zuzugehen. An versöhnlichen Gesten gegenüber dem Gaddafi-Regime hat es nicht gefehlt. Die Wiederannäherung zwischen der einstigen Kolonialmacht Italien und dem Rohstoff-Krösus Libyen ist Ziel der Berlusconi-Regierung, und doch liege der Fall bei den BP-Bohrungen anders als bei jenen Bohrplattformen, die der italienische Versorger Eni vor Libyen betreibt. Ein Sprecher des Konzerns erklärte, Eni sei stets direkter Betreiber der Anlagen. Konkurrenten hingegen vergäben gerne an Subunternehmer mit weniger hohen Sicherheitsstandards. Zudem seien die von BP geplanten Bohrungen noch tiefer als die im Golf von Mexiko so desaströs havarierte, während Eni in wesentlich geringerer Tiefe bohre.
Gregor Hoppe aus Rom. Und noch einmal geht es ums Öl, genauer gesagt, wie man darauf verzichten kann. Denn Erdöl ist ja nicht nur Brennstoff, sondern auch Grundstoff zahlloser Produkte, etwa aus PVC, vulgo Plastik. Wodurch man Öl in vielen nützlichen Dingen des Alltags umweltfreundlich ersetzen könnte, darüber informierte heute in Berlin die Agentur für erneuerbare Energien. Peter Stein war dabei.
In seinen kräftigen Händen hält Jürgen Pfitzer einen eleganten Designerschuh für Damen. Schwarzes Wildleder, spitz zulaufend und einen hohen Absatz im Holzdesign. Dass der Schuh eine echte Innovation ist, verrät höchstens sein Name: Eco-Pump. Denn der Absatz besteht aus Aboform, also flüssigem Holz. Für diesen Bio-Kunststoff hat Pfitzer, Geschäftsführer der Firma Tecnaro, sogar den European Inventor Award 2010 bekommen.
Wir haben hier einen thermoplastischen Werkstoff, der aber entgegen dem Kunststoff erdölfrei ist und eben aus Holzbestandteilen besteht.
Die Basis für den natürlichen Kunststoff ist Lignin, das in jedem Baum vorhanden ist und zum Beispiel in der Papierherstellung als Abfallprodukt entsteht. Der Plastikersatz ist vielseitig einsetzbar.
Hochwertige Flöten haben wir schon ersetzt oder Mundharmonikas, Lautsprecher, Klaviermechaniken, also das ist alles denkbar.
Doch solche Möglichkeiten, vom Öl wegzukommen, werden bisher nur unzureichend ausgeschöpft. 13% der in der chemischen Industrie verwendeten Rohstoffe sind nachwachsende Rohstoffe. Für die Experten ein ordentlicher Wert, aber auch noch genug Luft nach oben. Sie gehen davon aus, dass in Deutschland doppelt so viel Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe genutzt werden könnte, als es heute der Fall ist. Ein Engpass bei der Lebensmittelversorgung sei dadurch nicht zu erwarten. Und durch den verstärkten Anbau von Raps, Sonnenblumen, Mais und anderen Pflanzen, die sich als Rohstoff eignen, könnte auch deutlich mehr Bioenergie gewonnen werden. Für Jörg Mühlenhoff von der Agentur für erneuerbare Energien ist Bioenergie das Multitalent der alternativen Energien.
Bioenergie ist im Energiebereich eigentlich die einzige erneuerbare Energiequelle, die heute nennenswerte Mengen sowohl im Strom als auch im Wärme als auch im Verkehrsbereich abdecken kann. Das unterscheidet sie von den anderen wie Wind und Sonne.
In diesen drei Bereichen macht die Bioenergie bisher rund 7% aus. Doch die Experten wollen den Gesamtanteil noch deutlich steigern.
Wir wollen eben insgesamt dann bis 2020 auf 12% kommen, ja, mit heimischen Quellen für Bioenergie, was dann entsprechen würde etwa einem Fünftel des heutigen Rohölverbrauchs im Jahr 2009 in Deutschland. Das heißt, etwa ein Fünftel können wir durch Bioenergie von unserem Erdöl ersetzen.
Und das wäre doch schon ein gewaltiger Schritt, um mit weniger Öl auszukommen, auch wenn es noch einige Jahre dauern wird.
Peter Stein aus Berlin. Knöllchenhorst, das ist der Spitzname eines Frührentners aus dem Harz, der binnen 6 Jahren rund 15.000 Falschparker angezeigt haben soll. Heute stand der selbsternannte Ordnungshüter selbst vor Gericht. Der Grund, weil er im März dieses Jahres in einem Tempo-50-Bereich mit 60 Stundenkilometern unterwegs war, soll er 10 Euro zahlen. Doch der 56-Jährige wollte nicht. Gegen einen Bußgeldbescheid des Landkreises in Höhe von 10 Euro plus 23,50 Euro Verwaltungsgebühr legte er Einspruch ein. Heute also der Gerichtstermin. Bärbel Wiethoff war dabei.
Erleichterung im vollbesetzten Saal des Amtsgerichts Herzberg. Viele, die den Prozess verfolgt haben, sind zufrieden, ärgern sich jedoch zugleich, dass sich die Justiz mit solchen Kleinigkeiten befassen muss. Denn der Anwalt hatte noch alle Register gezogen, um den Prozess zu gewinnen. Das Ganze gipfelte in einem Befangenheitsantrag gegen den Richter. Der habe auf 2 privaten Hochzeitsfeiern über den Fall gesprochen. Eine andere Richterin wies den Befangenheitsantrag zurück. Zuvor schon hatte der Verteidiger immer wieder erklärt, die Tempomessung sei im Dauerbetrieb gelaufen, ohne Verdacht ins Blaue hinein und das sei unzulässig. Die Angestellte des Landkreises Osterode versicherte jedoch, dass sie die Kamera immer erst einschaltet, wenn sie hört oder sieht, dass das Fahrzeug zu schnell sein könnte. Der Anwalt forderte daraufhin ihre Vereidigung, das lehnte der Richter ab. Knöllchenhorst und sein Verteidiger wollten nach dem Urteil nicht sagen, ob sie es annehmen.
Damit geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Sie finden die Sendung auch im Internet unter ndrinfo.de und wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Jürgen Hanefeld.